Jeder, der Menschen begleitet, kennt das, dass eine innere Engstelle entsteht. Und vielleicht mitkriegen, dass wir uns gerade ein bisschen schämen, weil wir nicht weiter wissen, ich entweder schneller rede oder mal was anderes vorschlage, weil ich irgendwie gerade nicht weiter weiß oder ein bisschen überfordert bin. Und da gibt es so ein paar heilige Sekunden, dass wenn wir in denen den Mund halten können, die reichen schon, um das, was eh schon angespannt ist, nicht noch weiter anzuspannen.
Das ist Tobias Kohnermann und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mit darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, mich heute mit einem Menschen über ein Thema auszutauschen, das sicherlich in meinem Leben eine ganz zentrale Rolle spielt. Es geht nämlich um das große oder auch vielleicht kleine Thema Veränderung, beziehungsweise, wie es wahrscheinlich eher in meinem Setting genannt wird, Transformation. Ich glaube, dass man zu diesem Thema wahrscheinlich entweder alles schon gesagt hat oder eben noch nichts. Vielleicht ist das sogar auch heute ein Thema, über das wir nämlich reden werden, weil ich glaube, dass Veränderung und Transformation an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch etwas mit einem sogenannten Paradox zu tun hat. Bevor wir jetzt aber gleich einsteigen, will ich nochmal im Speziellen darauf hinweisen, dass dieser Podcast ja eine Subline hat. Und diese Subline lautet Bewusstsein vertiefen und Bewusstwerden gestalten. Also für alle, denen es noch nicht aufgefallen ist, hiermit somit jetzt einmal der offizielle Hinweis. Und warum diese Subline wahrscheinlich so gut wie noch nie heute passt, ist, weil mir nämlich ein ganz lieber Mensch gegenüber sitzt, der das quasi hauptberuflich sich mit dem Bewusstsein und mit der Bewusstwerdung bzw. mit dem Bewusstwerdungsprozess von Menschen beschäftigt und sie dabei begleitet. Mir gegenüber sitzt der liebe Tobias Kohnermann. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
Hallo Stefan. Ja, danke. Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich auch gerne noch zwei, drei Sätze zu dem Tobias verlieren, damit ihr zumindest mal so eine Art von Idee habt, womit er sich denn den ganzen Tag beschäftigt. Also, ich spare jetzt mal die wahrscheinlich ungefähr 2 Kilometer lange Seite auf seiner Internetpräsenz etwas aus und versuche mal so ein paar Dinge, Punkte rauszunehmen. Unabhängig davon könnt ihr ja im Nachgang selber mal schauen, was er denn alles so treibt. Also fangen wir mal, ich würde fast sagen, mit seiner Grundausbildung an, Psychologe und Psychotherapeut, was also bedeutet, dass er natürlich in dem Zusammenhang Menschen in wahrscheinlich sehr fundierten Veränderungs- und Transformationsprozessen begleitet. Unter anderem beschäftigt er sich mit einer Therapieform, die nennt sich NAM. Er ist Supervisor und Lehrbeauftragter. Wir machen mal weiter mit Hypnotherapeut, Gestalttherapie, also ich würde jetzt mal sagen, name it. Unter anderem hat er auch so die ein oder andere Dozententätigkeit. Und ich freue mich sehr, weil ich nämlich das große Glück hatte und immer noch habe, darf ich sagen, den Tobias im Rahmen einer Fortbildung kennenlernen zu dürfen. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich Schüler bin und Teil seiner Fortbildung. Und wir uns und schließe ich mal den Kreis zu meiner Anmoderation, im weitläufigen Sinne mit Veränderungen beschäftigen und da auf der einen Seite sehr fundiert in sehr unterschiedliche Richtungen schauen, ich nenne es jetzt mal Perspektiven, das alles, und ich glaube, ich darf das sagen, weil das eben nicht nur an dieser Stelle ein wichtiger Aspekt, dass das alles irgendwie auch so ein Stück weit durch die integrale Brille sehr stark, ich würde jetzt mal sagen, inspiriert ist, und umso schöner ist es eben, dass der Tobias und ich heute eben genau darauf schauen. Und worauf wir genau schauen, ist ein Satz, den er im Rahmen eines Moduls mal erwähnt hat und der so salopp klingt, aber so eine große Tiefe hat. Und zwar der Satz lautet, wenn das Nervensystem nicht im Boot ist, kann nichts landen. Und deswegen mal als allererste Frage an dich, Tobias, ist dein Nervensystem gerade im Boot?
Mein Nervensystem ist ja immer die Frage, wie weit man das so ganz beurteilen kann, aber von dem, was mir so zur Verfügung steht, glaube ich, ist ganz, ganz gut im Boot. Ja, danke.
Und ohne, dass ihr es vielleicht wisst, aber in der Antwort zum Beispiel steckt schon für mich zumindest die subtile Herleitung, nämlich genau darüber, wo ich mit dem Tobias unter anderem heute sprechen möchte und womit ich aber auch einsteigen möchte. Und zwar neben dieser saloppen Formulierung, die dann irgendwann mal im Raum stand, gab es auch ein Wort, das sicherlich im ersten Augenblick sehr akademisch daherkommt. Und zwar nämlich genau, dass sich genau vielleicht auch mit einem sogenannten Paradox beschäftigt. Und der Begriff lautet ganz korrekt Veränderungsparadox. Und warum ich das so spannend fand, weil das eben, ich glaube sogar auch mit diesem salopp formulierten Satz Nervensystem und so weiter, auch unmittelbar sogar vielleicht in einem Zusammenhang steht. Und vielleicht gelingt es uns in der nächsten Stunde da, vielleicht nochmal zum einen euch einzuladen, da vielleicht nochmal ganz anders drauf zu schauen und zum anderen, und das ist vielleicht mal so die Basis, überhaupt zu verstehen, was wir oder in dem Falle darf ich auch sagen, der Tobias denn mit dem sogenannten Veränderungsparadox meint. Tobias, offizielle Frage hiermit, was meinst du mit Veränderungsparadox, beziehungsweise was wird damit beschrieben?
Ja, also Veränderungsparadox ist sozusagen simple but not easy. Simpel ist es deswegen, weil das Veränderungsparadox im Grunde beschreibt, dass es für innere Veränderungsprozesse, also emotional-psychologische Veränderungsprozesse, andere Gesetzmäßigkeiten gelten als für Verhaltensänderungen oder für Veränderungen im Außen. Also für Veränderungen auf der Verhaltensebene ist Willensanstrengung, Disziplin, Ausdauer, Know-how häufig ausreichend. Das, was dabei rumkommt. Also wenn jetzt mein Kühlschrank kaputt geht oder ich gerne den Berlin-Marathon laufen will oder alles, was sozusagen in die Welt der Verhaltensweisen, Aktivitäten, also in dieser Welt stattfindet oder im Bereich der mechanistischen Dinge, da ist uns halbwegs klar, wie Veränderung funktioniert. Und wenn es eben nicht funktioniert, dann müssen wir es eben noch häufiger und öfter und anders versuchen. Und da zahlt es sich aus, Disziplin und Ausdauer zu haben. Und auch Willensanstrengung. Wenn es um innere Veränderungsprozesse, besonders um emotionale Veränderungsprozesse geht, gilt dieses Prinzip nicht. Also die wesentlichen inneren Veränderungsprozesse haben alle ein Element von Unverfügbarkeit, was bedeutet, sie können nicht direkt von unserem Willen beeinflusst werden. Das heißt also, Veränderungsparadox bedeutet, je mehr wir uns an bestimmten Anstrengungen, also an bestimmten Stellen unseres Selbst anstrengen, desto mehr entziehen sie sich unserem Einfluss. Und das Paradox an der Stelle ist, dass die Voraussetzung, um überhaupt die Möglichkeit entstehen zu lassen, dass Veränderung geschieht, Akzeptanz.
Dazu fallen mir jetzt zwei Dinge ein. Zum einen, das können wir vielleicht auch direkt mit aufnehmen, das konterkariert ja jetzt ungefähr so alles, was da ja so an Transformationsberatung und so weiter durch die Welt läuft, weil es ja bedeutet, okay, wenn wir wirklich zum Beispiel in jetzt organisationalen Kontexten Veränderungen herbeiführen wollen, dann ist es ja quasi so, dass ich mich einer Art Verletzlichkeit hingeben muss. Sprich, also ich kann sicherlich Dinge auf der sogenannten Verhaltensebene anschieben, aber das, was du ja meinst, aber ob das im Einklang oder synchronisiert oder in unmittelbarer Verbindung mit den inneren Prozessen passiert, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht, beziehungsweise da kann ich mir ja fast nur beide Daumen drücken, dass es so ist, oder wie ist es gemeint?
Ja. Also die Antwort, ja. Ich würde auch unterscheiden zwischen also nicht jeder Veränderungsprozess ist ein Transformationsprozess. Es gibt Veränderungen, ich meine, du sprichst jetzt eher aus dem Unternehmenskontext, mein Bereich von Erfahrung bezieht sich natürlich auf die Begleitung von Menschen in inneren Prozessen hauptsächlich. Entweder im Coaching-Kontext oder im therapeutischen Kontext. Aber ich glaube, dass die Prinzipien für beide Welten gleichermaßen gelten und dass Veränderungsmaßnahmen, ob das jetzt in einer Organisation ist oder in einem persönlichen, individuellen Leben, können bis zu einem gewissen Grade ja eingeführt werden, ohne dass ganz tiefe innere Bewegungen da mitkommen müssen. Transformation ist ein Prozess, wo sich aber nicht nur der Inhalt unserer Wahrnehmung verändert, sondern wie wir Wahrnehmung organisieren. Also transformative Prozesse schreiben die Organisation des Geschehens um und nicht das Geschehen selber. Deswegen sind sie viel tiefgreifender und berühren nicht nur das, was objektiv geschieht, sondern das Subjekt in dem Ganzen. Wer sind denn die Menschen, die in dem Prozess beteiligt sind und wie tief werden die innerlich mitgenommen? Was aus meiner Sicht die Voraussetzung ist, wenn wir wirklich so von so einem großen Wort jetzt wie Transformation sprechen wollen. Also das eine ist, wie du sagst, ist vielleicht ja nochmal viel trennschärfer in der Begriffsdefinition zu sein. Und das andere ist, wie du ja auch sagst, dass selbst bei dieser Trennschärfe unser in Anführungszeichen System auf eine durchaus dahinterliegende Mechanik, das klingt jetzt sehr technisch, vielleicht Dynamik ist der bessere Begriff oder vielleicht fällt dir noch was anderes ein, ja zurückgreift, die offensichtlicher auf zwei Ebenen stattfindet. Also das eine, und mir fällt da übrigens gerade ein, wo ich drüber rede, ich weiß nicht, ob du dieses Wasserfallmodell von Gerald Hüther kennt, Haltung, Verhalten, Verhältnisse, wo er, das Schöne, also was da in diesem Modell ja eigentlich für mich drinsteckt ist, das ist zum einen, und das ist ja tatsächlich in der deutschen Sprache ja so schön, weil Haltung, Verhalten, Verhältnisse greift übrigens auf dasselbe, auf denselben Wortstamm zurück. Es ist immer Halt. Mhm. Also Halt und dann in Verhalten ist Halt drin und Verhältnisse auch. Das heißt also so ein bisschen die Storyline, könnte man fast sagen, in diesem Wasserfallmodell ist für mich eigentlich, dass es immer darum geht, was gibt mir eigentlich gerade Halt? Und im Grunde, wenn ich jetzt auf der Verhaltensebene sozusagen ja etwas sehe von Menschen, und das ist das, was ich meine mit dieser anderen Ebene, dann ist ja immer etwas dahinter. Also immer irgendwie eine Art innerer Prozess, wo offensichtlich ja, und deswegen auch nochmal so vielleicht ein bisschen der Kreis sich schließend, wo irgendwas landen muss, damit diese Verhaltensebene auch wirklich nachhaltig sich vielleicht zum einen verändert oder zum anderen überhaupt die Chance hat, was zu erkennen, damit sich was verändert.
Ja, genau.
Das ist so das, was ich höre, ne? Genau, du sprichst im Grunde die Ebenen von innerer Organisation an. In denen gibt es auch so im Grunde ein hierarchisches Prinzip, also Hierarchie nicht im Sinne von Machtverhältnissen, sondern Hierarchie im Sinne von, was bringt denn was hervor oder was ermöglicht denn was? Also wenn eine Haltungskultur stimmt oder wenn sich Menschen auf einer Haltungsebene sehr nah beieinander sind, dann müssen sie sich nicht über jedes einzelne Verhalten abstimmen, weil wir davon ausgehen können, dass wenn wir uns da, wenn es da wirklich eine Kongruenz gibt, egal ob es eine Partnerschaft ist oder ein Unternehmen oder eine therapeutische Beziehung, dass Haltung ist wie so ein sehr starker Vektor, in dem gewisse Dinge mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr auftauchen, wenn die Haltung verkörpert ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das wäre interessant, auch mal drüber zu reden, weil Haltung ist ja in aller Munde.
Ich darf und sogar noch, sorry, noch das Bullshit-Bingo-Wort Mindset dazulegen, weil alles irgendwie gefühlt ja heutzutage an seinem Mindset arbeiten sollte mal. Aber genau. Geh gerne weiter, finde ich genau richtig. Lass uns mal genau in die Richtung laufen.
Naja, es gibt Haltungen, gehören in den Bereich der impliziten Wirksamkeit. Und das bedeutet, ich kann eine Haltung nicht machen. Ich kann sie nicht im Sinne jetzt jemandem beibringen, also mal kurz. Und ich kann sie vor allen Dingen nicht explizit nutzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt als Therapeut Klienten, einer Klientin sage, sie können mir vertrauen. Dann ist das ein Beispiel für ein Missverständnis, was Haltungen betrifft. Dann versuche ich etwas, was in den Bereich des Impliziten gehört, explizit zu machen. Hartmut Rosa würde sagen, es zu vergegenständlichen, also zu objektifizieren. Dann wird es auf einmal zu einem Objekt, was ich nutze, also einsetze. Und in dem Moment ist das Gegenteil von Vertrauen im Raum. Also wenn ich das sagen muss, beweist es, dass es nicht ausreicht, es als Haltung hier zu haben. Weil wenn Vertrauen ist nichts, was wir machen. Vertrauen ist was, was eben auch unverfügbar, ein Maß von Unverfügbarkeit hat. Und wenn wir aber eine Haltung verkörpert praktizieren, über eine beständige Zeit mit einer Person, dann kann möglicherweise Vertrauen entstehen. Also diese Wichtigkeit von was ist das eigentlich und was implizit ist und nur ja verkörpert wirken kann, so nenne ich es jetzt mal. Das mag jetzt vielleicht, je nachdem wer zuhört, ein bisschen befremdlich klingen, aber in meiner Welt kann man das so sagen.
Ja, wobei ich will das versuchen, also ich sag mal, ich kann das ja nochmal versuchen, mit meinen Worten noch wiederzugeben, weil ich zwei Dinge höre. Das eine ist, dass, wie du ja schon richtig sagst, also wahrscheinlich Vertrauen, wie zum Beispiel ja auch Liebe, das sind ja Gefühle, wo es relativ wenig bringt, jetzt jemanden zum Beispiel zu schütteln und zu sagen, kannst du mir jetzt mal vertrauen? Dann wird der Vertrauensgrad wahrscheinlich, wie du ja auch sagst, implizit nicht deutlich erhöht werden, sondern man könnte fast sogar sagen, auf eine interessante Art und Weise geht der sogar noch mehr weg. Ne? Also wenn ja. Ich es quasi so einfordere. Was für mich zum einen bedeutet, genau, die Frage, ob mir jemand vertraut, ist immer ihre oder seine Entscheidung zunächst mal. Also immer erstmal, okay, kann ich, wenn ich mit mir selber einchecke und jetzt in irgendeinem Setting zum Beispiel bei dir sitzen würde, kann ich da vertrauen oder nicht, ist erstmal nur meine Entscheidung. Und die wird sicherlich nicht, oder wie du ja sagst, und das ist das, was ich jetzt vielleicht als zweites verstanden habe, wird nicht dadurch herbeigeführt, geschweige denn kann dadurch entstehen, weil du mir sagst, ich kann dir jetzt vertrauen. Und das, ja. Was du aber auch sagst und das, was ich höre, was du vielleicht auch mit Hartmut Rosa und Resonanzprinzip meinst, ist, naja, aber wenn du in dir sozusagen diesen Prozess auslöst, dann lädst du mich über diese Resonanz dazu ein, dass überhaupt Vertrauen entstehen kann. Ist das das, was du meinst, oder?
Ja, genau. Ich lade die Möglichkeit ein. Aber ich versuche, sie nicht herbeizuführen. Und das ist eine Gleichzeitigkeit, die Praxis oder Übung braucht. Dass ich intentional, also dass ich bewusst mit Haltung oder mit Intentionen, man könnte sagen, arbeite oder die anbiete, aber nicht versuche, etwas zu bewirken, was nur freiwillig aus sich heraus entstehen kann. Also, dass wir wissen, wo die Grenze unseres unmittelbaren Einflusses ist und dass es eine Art von Respekt oder man könnte auch sagen Demut gibt, wo dieser Bereich beginnt und dass es Konsequenzen hat, wenn wir den übertreten.
Kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen gerade? Also von diesem Grenzbereich, von dem du ja jetzt gerade gesprochen hast?
Also, wenn wir davon ausgehen, dass komplexe Systeme, also alles, was lebendige Organismen betrifft, auf Selbstorganisationen oder emergenten Prozessen beruht. Das bedeutet, da ist etwas am Werk, das aus sich heraus weiß, was es tut. Wenn das Milieu, also der Kontext, stimmt, also geschaffen wird, sodass diese, nennen wir es mal Intelligenz, sich wirklich melden kann. Und die meldet sich von innen heraus. Und wenn wir genügend, sagen wir mal wieder, Respekt oder Demut haben, dass unsere Expertise in der Gestaltung von dem Milieu liegt, aber nicht im Hervorzerren des Prozesses, dann respektieren wir ein natürliches Ordnungsprinzip. Und dann sind wir an dem Platz, wo Wirksamkeit wirklich entstehen kann, aber nicht eine Wirksamkeit, die ich jemandem zeigen kann, weil sie linear und mit Gewissheit abläuft, sondern ich öffne einen Möglichkeitsraum und habe die nötige Bescheidenheit zu wissen, dass der Rest dann nicht in meiner Hand liegt. Und ich glaube, dass diese Grenze extrem wichtig ist und dass entweder Wirksamkeit ausbleibt oder Schaden entsteht, wenn sie überschritten wird. Also konsistent überschritten wird. Ja, und ich glaube, es gibt viele Beispiele davon, die wir so um uns herum reden davon.
Nenn mal eins, falls du jetzt gerade eins parat hast gerade, um das vielleicht nochmal zu untermauern.
Ja, ob das konventionelle Bildungs- oder Schulsysteme sind, ob das Unternehmensführer sind, die versuchen, ihre Mitarbeiter ohne die entsprechenden inneren Prozesse durch einen sogenannten Transformationsprozess mitzuschleifen. Ob das Abrechnungssysteme in Krankenhäusern sind, die auf Ziffern beruhen, die auf einmal zum Standard werden, wie viele Operationen an der Galle denn dieses Jahr noch gemacht werden müssen, wo eben nicht dieser Bereich gewahrt wird von etwas, was sich unserem direkten Einfluss oder unserer direkten Kontrolle entzieht. Also das wären so einfach mal so ein bisschen so grobe Beispiele von, wo aus meiner Sicht diese Ordnung nicht gewahrt oder respektiert wird.
Da will ich tatsächlich nochmal einen anderen Aspekt gerade dazulegen. Also für mich jetzt gerade an der Stelle wie so zwei Stoßrichtungen, die wir gehen können. Das eine, was ich ganz spannend finde, das würde ich aber ganz gerne einmal ganz kurz wie so gedanklich parken, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, ist das, was du ja beschreibst, dass es durchaus auch auf, ich nenne das jetzt mal wie so eine Art innere Kapazität ankommt von Menschen, die zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal, weil es vielleicht eine höhere Affinität für mich hat und ich mich da ganz, ganz wohl fühle in dem Bereich. Also wenn ich jetzt eine Führungskraft bin oder ein Unternehmen führe, dann ist ja durchaus die Frage, wie sehr bin ich in der Lage, zum Beispiel als so eine Art Spaceholder zu fungieren, der, und das sagst du ja, du sprichst von Milieu, nennen wir es jetzt mal etwas pragmatischer Umfeld, nennen wir es jetzt mal irgendwie noch pragmatischer irgendwie, wie es da halt so ist in dem Unternehmen, dass ich eher da wie so eine Art Spaceholder fungiere, mit dem klaren Wissen, mich immer auch ein Stück weit der Verletzlichkeit hingeben zu müssen, dass ich zwar irgendwie eine Idee von Sachen haben kann, aber irgendwie es dann irgendwann auch ganz nett ist, dass das meine Idee ist, aber ob die Leute das machen oder nicht, I never know, so ungefähr. Oder eben die Frage ist eher, vielleicht hier an der Stelle nicht, was muss ich machen, sondern wie ich schon sagte, eher wie kann ich wie so eine Art Spaceholder sein, der irgendwie kontinuierlich einen Prozess moderiert, der immer total dynamisch ist, wo es irgendwie mal rein und mal raus und mal irgendwie auch möglicherweise total unverständlich wird. Und jetzt wollte ich das zwar eigentlich nur parken, aber irgendwie führt es mich gerade zu dem zweiten Aspekt, den du genannt hast, nämlich das Thema Ordnungsprinzip und dann ja auch gerade durchaus so Dinge genannt hast, wo ich glaube, und du hattest vorhin da ja auch schon mal
diesen Begriff erwähnt, komplexe Systeme. Und vielleicht ist es ja sogar so, das, was du beschreibst, dass auf der einen Seite, wir müssen jetzt vielleicht gar nicht nur das Gesundheitssystem, Bildungssystem, also an alle Systeme, wo Menschen stattfinden, als hochkomplexe Entitäten oder Wesen auf einmal auf Ordnungsprinzipien treffen, die nicht mehr komplex sind, sondern eher kompliziert und wo möglicherweise ein Clash entsteht, weil natürlich beide Systemkomponenten versuchen, ihrem Ordnungsprinzip-Mechanismus was versuchen zu sortieren, was aber sich an der Stelle irgendwie immer verhakt oder irgendwie was wahrscheinlich, und jetzt ist der Begriff quasi doppeldeutig, so komplex wird, dass es irgendwann nicht mehr richtig zu erklären ist. Also ich weiß, dass wir da zum Beispiel auch im Zuge der Veränderungslogik oder dem Veränderungsparadox folgend auch drüber gesprochen haben. Möchtest du da nochmal drauf eingehen? Das ist, wie gesagt, der zweite Aspekt.
Ja, ich glaube, also wenn wir darüber sprechen, dann wird die Frage relevant, wem oder was wir dienen oder wem oder was ein Prozess dient. Weil in der Frage oder in der Antwort taucht ja sowas wie eine Ordnung auf. So, wenn ich der Entfaltung von einem lebendigen Organismus dienen möchte, wenn ich meinen Job oder meine Berufung darin sehe, dann weiß ich, dass ich diesen emergenten Prozess oder diesen lebendigen Prozess nicht in ein Gefäß quetschen kann, was enger ist als der Prozess selber. Komplizierte Systeme können nie ein Zuhause sein für komplexe Systeme. Komplizierte Systeme dienen der Entfaltung von komplexen Systemen. Und wenn das nicht klar ist, wird es schmerzhaft. Oder hat es Konsequenzen einfach. Und ich glaube, dass diese Frage, in wessen Dienst stehen wir denn mit was, die ist, also ich finde die wichtig. Und dann können die Dinge, glaube ich, auch ein bisschen mehr an ihren Platz fallen. Und dann ist aber auch wieder die Frage, von Werten, von inneren Haltungen, also was liegt mir am Herzen, was will ich, also wonach richte ich denn meine, egal welche Logik wir besprechen oder welche Mechanismen, in wessen Dienst steht das alles oder in welchem, wofür machen wir das? Und da, das ist vielleicht jetzt keine vollständige Antwort, aber ich finde, die Frage ist da drin sehr relevant.
Total. Also ich würde sie fast sogar noch erweitern und ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt öffne, aber eben ist es möglicherweise so, dass wir, das klingt jetzt sehr pauschal, aber irgendwie macht es jetzt gerade vielleicht die Sache auch ein bisschen einfacher, dass wir eher irgendwie das vertauscht haben, also dass wir eher versucht haben, also uns und vielleicht auch uns nicht nur als Einzelner, sondern uns als eine Gruppe von Menschen, würde ich jetzt mal sagen, und damit ja weiterhin als ein komplexes System, also ne, also der Mensch selber schon als komplexes System, individuell, und dann nochmal in einer Gruppe von Menschen wird's ja noch komplexer, irgendwie versucht haben, über komplizierte Systeme, also eher das umzudrehen, also dass wir sozusagen dem komplizierten System dienen und nicht, wie du es eigentlich ja sagst, es eigentlich umgekehrt sein sollte, sondern an der Stelle tatsächlich eine klare Hierarchie eigentlich sogar existieren sollte, dass es nämlich eben so ist, dass wir als komplexe Systeme immer in der Stufe darüber sind. Oder ich weiß gar nicht, ist drüber das richtige Wort? Wahrscheinlich ist es eher beyond oder so, ne? Keine Ahnung oder so.
Vielleicht können wir da gerade nochmal für alle, für die der Begriff kompliziert und komplex nicht automatisch klar ist, nochmal den Kontext herstellen, weil es geht ja bei komplizierten Systemen um Systeme, die sozusagen eindeutige Wenn-Dann-Beziehungen haben. Also der Stromkreislauf hier im Haus oder das Berliner U-Bahn-System. Also wenn da eine Bahn ausfällt, dann fährt die andere immer noch. Ja. Aber wenn ich einen Neurotransmitter in meinem inneren Haushalt verändere, verändern sich auch alle anderen. Das heißt, in komplexen Systemen gibt es wechselseitige Beziehungen, die komplex vernetzt sind. Und es gibt keine eindeutigen Wenn-Dann-Beziehungen, weil alles miteinander vernetzt ist. Und das bedeutet immer, dass eben dieses Element von Unverfügbarkeit, also von nicht unmittelbar hervorrufbar oder kontrollierbar auftaucht. Und ich glaube, wir sehen im Moment ganz viel von der Umkehrung von der natürlichen Ordnung, wo komplexe Systeme sich in komplizierte Entwürfe quetschen sollen und es, egal wie sehr man es versucht, nie möglich sein kann. Und ich kann mal ein Beispiel sagen aus meiner eigenen Praxis in der Ausbildung von PsychotherapeutInnen. Ich gucke ja vielen bei der Arbeit über die Schulter, wie sie Menschen begleiten, und dann besprechen wir, was kann man denn jetzt machen in diesem Moment, in dem Prozess gerade. Und es kommt natürlich ganz häufig die Frage, was ist denn jetzt richtig? Also welche Intervention soll ich denn jetzt machen? Und die Antwort ist immer, kommt darauf an. Weil in komplizierten Systemen ist diese Frage relevant, was ist denn jetzt das Richtige? Soll ich Stromschalter, soll ich den Knopf runter machen oder den? Da gibt es eine eindeutige Antwort drauf. In der Prozessbegleitung von einem Menschen ist die Antwort immer, kommt darauf an. Und worauf kommst du denn an? Ja, was entsteht denn in deiner Resonanz gerade zu dem, was du da vorne gerade erlebst oder beobachtest? Das heißt, die Herausforderung ist, oh, jetzt gibt's nicht den richtigen oder den falschen Weg, sondern jetzt kommt's darauf an, was macht denn hier zwischen uns gerade Sinn? Und auf einmal bin ich nicht nur in einer Kompetenz, in einem Skill gefragt, sondern in mir. Was bewegt sich denn in mir jetzt gerade, wenn ich mit dem Klienten oder mit dieser Klientin sitze? Und sofort sind wir in einem Bereich, der nicht von jetzt auf gleich so mal eben trainiert oder entwickelt werden kann. Das braucht Geduld. Es braucht vor allen Dingen Bereitschaft, sich überhaupt so einen Lernweg zu gehen. Es braucht ein hohes Maß an Bereitschaft von innerer Auseinandersetzung. Und ich glaube, es wird kolossal unterschätzt, was das bedeutet. Weil logisch macht das, worüber wir sprechen, für ganz viele Menschen Sinn. Ja, stimmt. Das ist ja komplex. Das sind ja lebendige Organismen. Wie sollen die jetzt in einem sterilen Labor leben, das geht ja nicht. Logisch ist das uns klar, aber ich glaube, was uns nicht so ganz häufig klar ist, ist, was das eigentlich bedeutet an innerem Lernprozess und der sein eigenes Tempo hat. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wenn das Nervensystem nicht im Boot ist. Ich weiß nicht, wie lange das bei mir dauert, dass ich in mir diese inneren Wahrnehmungsfähigkeiten so entwickle, bis ich jemandem gekonnt irgendwie begleiten kann. Und es liegt auch nicht komplett in meiner Hand. Aber die Frage ist, gibt es eine Bereitschaft und ein bisschen eine realistische Einschätzung, was das bedeutet? Ja. Mhm.
Da fällt mir übrigens jetzt auch gerade ein Satz, wo du von Bereitschaft und innerer, ich würde jetzt mal den Begriff Kapazität nennen, da sagst du ja auch, Bereitschaft zählt in jedem Moment, Kapazität entsteht mit der Zeit.
Ja.
Jetzt würde ich fast aber den Satz komplett machen, vielleicht. Oder es kommt drauf an.
Ah ja, genau, ja, super. Ja, genau so. Ja. Weil sonst... rechnen wir wieder damit und wollen dann irgendwie unser Produkt einfordern, wenn es nicht kommt.
Genau. Ich gehe nochmal so ein bisschen gedanklich durch das, was du gesagt hast. Also zum einen eben die Unterscheidung komplex und kompliziert. Auch da, das darf ich gerne auch an der Stelle sagen, sind wir ja ein bisschen Brothers in Crime, weil wir beide, glaube ich, Professor Kruse, Gott hab ihn selig, ja, der sich ja eben mit Systemtheorie eben auch auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, also zumindest ich kann für mich in Anspruch nehmen, warum ich den so klasse finde, weil der zum einen irgendwie richtig geilen Humor hatte, finde ich. Also wenn er so gesprochen hat, dann hat er manchmal so wahnsinnig komplexe Sachen so schön einfach ausgedrückt, wo du sagst, ja, stimmt, genau so ist es. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob er Ihnen Satz gesagt hat, aber wir haben uns darüber unterhalten. Und ich will es einmal sagen, nämlich dieses Thema, wenn du da eben von dieser Logik und von Wenn-Dann-Funktionen und auch eindeutigen Ableitungen, die ja zum Teil mathematisch nachvollziehbar sind, ne, so dieses komplizierte Systeme, wenn ich sie in seine oder in ihre Einzelteile zerlege, kann ich verstehen. Komplexe Systeme, wenn ich das oder es in seine Einzelteile zerlege, kann ich eigentlich nur damit zerstören, weil im Grunde nämlich alles, was wir irgendwie kognitiv und wahrscheinlich irgendwie auch intellektuell versuchen, dann in sogenannte Wenn-Dann- oder lineare Kausalketten zu packen. Und selbst wenn wir noch die mathematische Korrelation nehmen, gibt es immer noch einen Bereich, der vielleicht ja sogar genau mit dem Podcast zu tun hat, der ist beyond. Also den kann ich nicht mehr erklären. Das ist dieses berühmte 1 plus 1 gleich 3 und keiner weiß warum. Genau. Das ist doch das, ne?
Ja, absolut. Ich kann ihn nicht erklären, aber ich kann schon dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass dieser Prozess auftaucht oder mit ins Boot kommt. Und da entsteht dann manchmal auch sowas wie so eine romantisierte Willkür, wo man sagt, na, wir haben es ja eh nicht in der Hand und wir können es nicht machen und das ist alles nur begleiten und nur Raum geben. Und das ist nicht so. Sondern es gibt eine Menge zu tun und es gibt auch gewisse Heuristiken oder Gesetzmäßigkeiten, ist immer so ein starkes Wort, die die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Ja, Prinzipien, die deutlich erhöhen. Danke, dass du das Wort benutzt, was ich ständig eigentlich an der Stelle einflechte. Es geht um Prinzipien und nicht um Gesetzmäßigkeiten.
Ich wollte also nur zeigen, dass ich zuhöre.
Vielen Dank. Und ja, das, es ist eben nicht willkürlich, aber es ist auch nicht verfügbar.
Aber geh doch gerne nochmal an der Stelle auf Prinzipien ein, weil ich das ja ganz spannend finde, weil, wie du ja auch gerade, finde ich, nochmal sehr schön sagst, nämlich jetzt könnte man, ist vielleicht jetzt sehr frech ausgedrückt, ich versuche das auch gerade relativ abzusoften, sagen, ah ja, wenn doch alles irgendwie nur das Schicksal ist und dann können wir uns ja alle nur noch, weißt du, alle nur noch so, dann können wir ja eh nichts beeinflussen. Aber wie du schon richtig sagst, es gibt Dinge, ne, wo Einflussnahme jetzt nicht im Sinne von Manipulation, sondern eben Prinzipien oder wo die Voraussetzungen mal zumindest positiv irgendwie gestaltet werden können, damit sowas, ich sag jetzt mal, vielleicht auch dem Emergenzprinzip, was du ja auch nochmal eingangs erwähnt hattest, eher folgt als weniger, um das jetzt mal noch ganz vorsichtig auszudrücken. Ne?
Also, ja, genau.
Was sind das so für Prinzipien?
Ja, also ein ganz grundlegendes Prinzip wäre mal, dass wenn wir Veränderungen, also Bewegungen, die wirklich inhärent, also von innen nach außen entsteht, wenn wir die fördern und begleiten wollen, dass die Voraussetzung mal ist, dass genug Raum geschaffen ist, dass die auftauchen kann.
Also, was meinst du mit Raum, damit man so einen auch versteht?
Ja, also ich beziehe es mal auf mein tägliches Anwendungsfeld, wenn ich Menschen an Beginn der Sitzung frage, was wollen sie oder was wünschen sie sich jetzt von der Zeit heute? Im konventionellen Paradigma wird es Zielklärung genannt. Bei uns ist es Intentionsklärung. Also, die Frage, was will ich, ist total wichtig, weil das gibt einem Prozess eine Orientierung oder eine Richtung. Ja, wenn ich, du hast vorhin den Begriff gesagt, wenn ich jetzt eine Abteilung leite oder ein Unternehmen führe und ich hoste den Prozess, Das ist das eine. Also hosten bedeutet Raum lassen, Raum geben. Aber die zweite Komponente der Führung wäre den Prozess ausrichten. Also dass meine Intention im Feld landet. Und diese Intention ist wie eine Linie. Und an dieser Linie richtet sich ein Prozess oder ein Feld aus. Wenn das fehlt, gibt es viel Raum, aber keine Richtung.
So eine Leitfrequenz.
Ja, genau. Und in einer Sitzung jetzt, ne, wenn da jemand mir gegenüber sitzt, die Frage, was wünschen sich davon heute? Manchmal taucht da ganz unmittelbar was auf und manchmal sagen die, also die Frage, keine Ahnung, ich komme gerade, habe gerade mein Kind zur Kita gebracht. Ich habe mir, das konnte mir die letzte Woche kein Mal die Frage stellen, was will ich? Und jetzt fragen sie mich das. Das heißt, die Voraussetzung Raum ist noch gar nicht gegeben. Klar kann dann jemand irgendwie kognitiv was abspulen, ne? Ich will jetzt das. Aber das ist ja nicht das, woran wir interessiert sind. Wir wollen ja einen Wunsch, der tiefer empfunden oder nicht nur eben mental, sondern kognitiv, emotional, körperlich sich melden kann, sag ich mal, weil auch das wieder ein rezeptiver Prozess ist, dass ich merke, was möchte ich denn eigentlich, was will ich denn? Und die Voraussetzung dafür wäre mal, dass ich zu einem Beginn von einem Gespräch mehr rezeptiv bin als direktiv. Menschen, die eine Beratung oder Therapie lernen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, in 90% der Fälle ist der erste Zahn, der da sozusagen in der Ausbildung so ein bisschen gezogen werden muss, ist weniger direktiv zu sein am Anfang. Damit überhaupt mal ein Beziehungsraum entsteht und dass sich was formieren kann. Und wenn man das jetzt auf einer Prinzipienebene formulieren würde, würde man sagen, ne, dass eine Rezeptivität den Raum weitet. Und wenn der Raum sich weitet, dann kann...
Wobei Rezeptivität nicht zu verwechseln ist mit Passivität wahrscheinlich, oder?
Ja, für mich ist der entscheidende Unterschied, dass Rezeptivität ein Prozess ist, der mit Neugier einhergeht.
Mhm.
Und Passivität ist Warten, indem ich nicht involviert bin.
Mhm.
Und ja, es macht einen großen Unterschied.
Okay, also nicht, dass wir jetzt den Anspruch haben, alle Prinzipien mal aufzuführen, aber ich würde jetzt mal so in einem Satz zusammenfassen. Wichtig ist, wenn ich den Raum öffne, hier unterhalten wir uns ja eigentlich auch wieder über die Haltung, also sitze ich eher mit einer rezeptiven Haltung offensichtlich da oder wie du ja auch sagst, gerade das weiß ich sicherlich auch aus der eigenen Erfahrung, wenn man beginnt und das muss ja jetzt nicht nur im therapeutischen Kontext sein, sondern sicherlich auch einer, und ich darf das an der Stelle sagen, wenn man so eine seriöse Coaching-Ausbildung macht, dann ist das ja auch Teil davon. Oder sitze ich gerade am Anfang da, natürlich auch so den Kopf voller Methoden, irgendwelcher Leitfäden, Dinge, wo ich drauf achten muss, wo im Grunde, das weiß ich wie gesagt aus der eigenen Erfahrung, der Schädel erstmal so rennt, weil man denkt, ah, da muss ich dran denken, hier muss ich dran denken, so muss ich dran denken. Wahrscheinlich den Raum so klein macht, weil man den völlig überlädt mit irgendwelchen Dingen, die jetzt erstmal dem Curriculum folgend sauber erstmal alle gemacht werden müssen.
Sprich, ich würde sogar fast kompliziert.
Ja, richtig, genau. Also ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre es wahrscheinlich gebraucht hat, um überhaupt erstmal in diesen Zustand zu kommen, dass man das loslassen kann, um, was du beschreibst, sich überhaupt erstmal dem hingeben zu können, zu sagen, okay, ich guck mal, was da passiert. Weil, und ich glaube, an der Stelle ist es auch wieder wichtig, jetzt könnte ich fast sagen, das wäre ja die integrale Sicht, nicht weil Konzepte und Methoden nicht wert sind, sondern ich lerne sie nur anders einzusetzen oder kann sie aus einer ganz anderen, jetzt sind wir ja wieder bei dem Thema inneren Haltung, in ihre, und jetzt sage ich mal bewusst, Wirksamkeit bringen.
Ja, super. Das ist doch wahrscheinlich. Ja, also ich schlage den Prozess nicht mit einer Methode,
ja,
sondern die Methoden sind eingebettet in diesem tieferen Raum von Wirksamkeit, die in der Haltung sozusagen in der Haltung verankert sind. Und dann gibt es Momente, wo Methodik zum Zug kommt. Aber nur, wenn es sich aus der Haltung ergibt. Und da haben wir wieder eine Art von Ordnung oder wer oder was dient wem. Weil das ist ja genau dieses Phänomen. Und ich fand es schön, dass du gerade nochmal gesagt hast, wie lange das dauert. Weil das gibt einen realistischen Einblick, wie lange das dauert oder wie es auch nie aufhört, sich da drin so zu verfeinern. Und da ist eben nicht, dass da eine falsche Intervention angewandt wird, sondern dass ich vor lauter Intervention aus der Haltung falle. Und ich, wenn ich dem gegenüber sitze als Klient oder als Klientin, auf einmal das Gefühl habe, wo will der mich denn jetzt hinhaben? Ich soll mich jetzt irgendwie anders fühlen oder sagt der gerade, ich soll es doch mal so versuchen? Und wenn ich dann selber vielleicht auch viel leistungsorientiert bin und mich ziemlich pushe und versuche, ich soll mich jetzt mal zusammenreißen, dann springe ich auf das gleiche Boot auf und dann gibt es einfach so ein bisschen fatale Verstrickungen, die Dinge immer enger ziehen. Also ich würde ganz gerne gleich nochmal dem Pfad ein bisschen folgen, nochmal zu fragen, okay, das so ein Prinzip, was gibt es da noch? Aber jetzt fällt mir gerade noch so ein, was du beschreibst, würde ich auch nochmal sagen, ist für mich auch nochmal so dieses Feld von Projektion. Ne? Also wenn ich quasi da sitze, selber in mir, vielleicht sogar auch die Unsicherheit spüre, dass ich dann automatisch, was du ja auch beschreibst, jetzt sitzt mir noch jemand gegenüber, ne, dem ich jetzt ja irgendwie so eine Art von Handlungsanweisung dahin lege, die natürlich, wenn sie eloquent, schön verpackt ist, auch noch so klingt, als wenn sie so ein total richtig cooler Rat wäre, der mir doch jetzt mal hilft, dann ist das ja tatsächlich sogar fast wie eine fatale Dynamik, die da entsteht, so habe ich dich jetzt verstanden, oder?
Ja, absolut. Also, und das wäre ein Moment, wo versucht wird, ein Mangel an Innenraumkapazität mit einer Handlung auszugleichen oder mit einer Methodik. Und ich glaube, das ist eben genau dieser Moment, wo, das ist ja das, wovon Hartmut Rosa viel spricht, also dass wir da, anstatt uns tiefer erreichen zu lassen, vergegenständlichen. Und ich glaube, das ist auch, also ich habe letztens noch drüber nachgedacht, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich immer mit weniger Interesse so Debatten verfolge. Ja, manchmal ist es noch ganz nett, Markus Lanz oder so mal zu gucken, um nochmal zu wissen, wie ist das eigentlich da? Jetzt nur als Beispiel. Nur, da sind so viele Inhalte, die bewegt werden, mit so wenig Bewusstsein über, welche Intentionen sitzt denn im Raum hier miteinander? Wie viel Bereitschaft fühle ich denn jetzt gerade, mich auf bestimmte Perspektiven einzulassen und sozusagen die Eskalationsschleife, die in immer mehr Vergegenständlichung und in immer weniger Beziehung und in immer weniger Emergenz führt, ist, wenn es eigentlich wenig Bereitschaft gibt und viele Argumente. Oder eben, wenn wir es wieder auf jetzt meinen Bereichen, wenn ich jetzt im Therapeutischen, wenn ich mal bei meinen Leistungen als Schuster bleibe. Jeder, der Menschen begleitet, kennt das, dass wenn eine innere Engstelle entsteht, ich entweder schneller rede oder mal was anderes vorschlage oder etwas in den Raum gebe. Nicht, weil das gerade angemessen ist, sondern weil ich irgendwie gerade nicht weiter weiß oder ein bisschen überfordert bin. Und da gibt es so ein paar heilige Sekunden, dass wenn wir die in denen den Mund halten können und vielleicht mitkriegen, dass wir uns gerade ein bisschen schämen, weil wir nicht weiter wissen oder die reichen schon, um das, was eh schon angespannt ist, nicht noch weiter anzuspannen. Das ist egal ob ich das jetzt als Therapeut oder Coach sage oder als Mensch, der mit meinem Partner auf der Couch sitzt und gerade ein bisschen ein schwieriges Gespräch führt, dass diese paar Sekunden, glaube ich, kennt jeder. Und das alleine ist schon eine intensive Praxis, glaube ich.
Also im wahrsten Sinne des Wortes, muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das klingt so ein bisschen, ja, okay, was kann ich jetzt eigentlich tun? Und zwar jetzt nicht tun im Sinne von machen, sondern eher so Spannungsbeinhaltungskompetenz ist ja so ein schönes Wort. Wie sehr kann ich eigentlich gerade in meiner eigenen Spannung sitzen bleiben? Etwas dinglischer würde man es ja wahrscheinlich the not knowing nennen. Okay, ich weiß es auch gerade nicht. Und dann ist wahrscheinlich ja so der erste Entwicklungsschritt, vor allen Dingen für sich selber, sich mal dabei zu beobachten, was ich dann mache. Oder? Was dann im Außen von mir zu sehen ist.
Ja, weil wir machen ja doch dann irgendwas, ne? Nur überraschen wir uns vielleicht dann selber ein bisschen öfter.
Ja, genau. Naja, aber wenn jetzt gerade merke ich, und ich finde das ja auch, ne, wenn man jetzt mal zum Beispiel solche Formate nimmt, wie du sagst, die ja eben, und ich glaube, wir können da, glaube ich, auf der gesellschaftlichen Ebene egal wo einsteigen, also wir können es hochkaskadieren bis, schau dir die Welt gerade an, ne, was da so passiert, und dann kriegt man es wahrscheinlich runtergebrochen, wie du auch sagst, bis man sitzt zu zweit auf einer Couch, also irgendwie ist das ja überall zu beobachten, was mich aber fast immer so ein bisschen, zumal ich mich jetzt gerade an eine Folge erinnere, die ich mit jemand anders auch schon darüber geführt habe, fast manchmal so ein bisschen an den Punkt bringt, das ist ja fast schon auch zum Verzweifeln, weil das bedeutet ja, die einzige Lösung, die wir ja eigentlich hätten, ist jetzt gar nicht, wir müssen jetzt eloquenter werden oder müssen jetzt irgendwie mal besser lernen, eine Debatte zu moderieren, sondern das ist ja, oder andersrum, auch wieder nur ein Teil des sogenannten Spiels, der viel wesentlichere ist ja eigentlich dann, und vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen weiter drauf ein, wenn wir nicht auch schon die ganze Zeit drüber reden, ist schlicht und ergreifend, wie sehr werde ich mir meiner inneren Kapazität bewusst, wie sehr kultiviere ich die vielleicht auch und wie sehr gebe ich mir die Chance und die Zeit, wie du vielleicht auch sagst, mich da einem Prozess hinzugeben, der nicht linear über ein Curriculum planbar ist, sondern selbst der ist völlig irgendwie offen. Also.
Ja, also ich würde dem total zustimmen. Und nur weiß ich nicht genau, was das ist, was zu verzweifeln ist. Was meinst du?
Ja, vielleicht ist es eher sogar so, ich habe gerade nochmal versucht, so eine Perspektive, auch vielleicht sogar nochmal Gespräche, also die jetzt so eher in meinen Settings eben, dann ja kommen, okay, ja, Stefan, alles fein und ja, habe ich verstanden und ja und wow und vielleicht sogar auch, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann kommt aber ja zwangsläufig, was mache ich denn jetzt? Oder so, ne, wie du ja auch sagst, also jetzt sitze ich, vielleicht Markus Lanz ist vielleicht jetzt ein bisschen ein doofes Beispiel, weil dann gefühlt dann 10 Millionen, keine Ahnung, wie viel dazu gucken, also ich weiß es gar nicht. Aber jetzt sitze ich zum Beispiel in einem Unternehmen, sitze vor meinem Team oder sitze vielleicht sogar vor meinem Unternehmen, jetzt gucken mich einfach mal 500 Leute an und erwarten ja auch irgendwas, dass ich ja zumindest gefühlt irgendwie totale Ahnung habe von dem, was da jetzt gerade passiert und was wir jetzt als Allernächstes machen. Und zumal ja auch in dem Kontext natürlich immer auch gerne, und das meine ich jetzt auch wieder, gerne dann proklamiert wird zu sagen, ja, also genau darum geht's doch, um Verletzlichkeit. Es geht doch darum, vielleicht erstmal anzuerkennen, dass man heutzutage nicht alles im Griff hat, aber manchmal sieht der Alltag ja ein bisschen anders aus oder vielleicht nicht sogar häufiger, als wir uns das vorstellen können. Und dann ist man mit dieser Frage konfrontiert, da fange ich dann in der Situation an meinem inneren Raum zu arbeiten oder an der Kapazität oder wie, was wäre da so deine Empfehlung, um jetzt mal was ganz Pragmatisches mit reinzubringen?
Ja, da sind zwei Fragen drin. Die eine Frage ist, wie begegne ich der Frage, was mache ich jetzt damit? Und die andere Frage ist, was ist die Orientierung, wenn ich in einem Moment bin, in dem so nicht weiter wissen geschieht, in einer Position, in der ich glaube, ich was wissen zu sollen jetzt gerade. Das sind erstmal zwei unterschiedliche Aspekte. Und auf die Frage, ja, was, okay, ja, habe ich verstanden, was mache ich jetzt damit? Lohnt sich die Rückfrage, ja, was, wenn das für dich Sinn macht, was du gehört hast, wo führt es dich denn hin, innerlich? Was taucht denn in dir auf dazu? Weil nirgendwo anders kann die Frage beantwortet werden. Wenn Dinge für uns Resonanz machen, dann entsteht in uns ein Impuls. Aber dieser Impuls hat ein Maß an Verletzlichkeit, weil der nicht souverän ist, der ist nicht safe, weil den haben wir vielleicht noch nie ausprobiert oder der ist eben nicht in diesem gewohnten Wenn-Dann-Spektrum, was wir schon kennen. Und die Frage ist, habe ich eine Bereitschaft? Da ist jetzt wieder das Wort. Mich dahin mal mehr auszurichten und damit meine Experimente zu machen im Leben als Abteilungsleitung, als Coach, als Therapeut, was auch immer, oder Therapeutin. Das wäre mal das dazu. Also wenn der Scheinwerfer dahin geht, sag mir mal, was ich machen soll, den wieder an die Stelle auch ein bisschen zu führen, wo denn, wenn überhaupt, eine Antwort dafür liegt. Wenn wir das ernst nehmen wollen mit der Navigation in komplexen Systemen oder in lebendigen Organismen. Ja. Und das andere ist, ich kenne keinen Magic Trick für die Momente, wo wir überfordert sind und uns akut erstmal nichts einfällt. Aber es gibt schon die Möglichkeit, mehr und mehr die Kapazität zu entwickeln, eine höhere Akzeptanz dafür zu entwickeln, dass das unausweichlich ist, wenn wir so eine Art von Arbeit machen wollen oder so wirklich uns dem Dienst, sag ich jetzt mal, oder der Entwicklung von so lebendigen Organismen verschreiben, dann einfach sich bewusst zu machen, dass das dann mehr und mehr zu einem regelmäßigen Teil meines Erlebens werden wird und dass das eben keine Aussage über eine Inkompetenz, über ein Versagen, über dass man sich ja doch geirrt hat, dass man das ganze Ding mit Komplexität mal doch sein lassen soll und so weiter, was wir halt an uns so erzählen. Weil ja, das begegnet uns da und ganz objektiv ist es aber weder existenzgefährdend, noch geht in dem Moment die Welt unter. Im Gegenteil, wenn wir da genau hingucken, was ist denn die Wirksamkeit in Anführungsstrichen in einem Moment, wo ich da stehe vor einer versammelten Mannschaft und mal einen Moment innehalte, weil ich sage, jetzt brauche ich auch mal einen Moment. Was entsteht denn dann wirklich im Raum? Also das können wir ein bisschen erkunden.
Und das, was du gerade auch nochmal ausgeführt hast, möchte ich gerne nochmal aufgreifen, weil hier für mich auch so ein interessantes Phänomen ja fast seine in Anführungszeichen Anwendung findet, die aber, wenn ich jetzt den Begriff gleich sage, in dem Kontext ein bisschen strange klingt, also für mich selber schon, weil es geht ja darum, quasi sein inneres Erleben zu trainieren. Und jetzt meine ich nicht Erleben, sondern eher diese Bewusstwerdung zu trainieren, also mir die Zeit zu geben. Und wenn ich jetzt eben den Begriff trainieren sage, dann ist es ja eigentlich etwas aus einer ganz anderen Welt, aber faktisch ist und nachweislich ist es ja so, je mehr ich das tue, also je mehr ich das wirklich bewusst tue, also mir bewusst mal zu werden und nicht tue, damit ich es irgendwas wegmache oder jetzt irgendwie, sondern einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes bezeuge, ist ja auch so ein schönes Wort, gebe ich mir die Chance, dass ich das überhaupt erstmal entwickeln darf. Also im Grunde eigentlich fast auch wieder ein Paradox, ne? Also ich investiere etwas und der Begriff investieren kommt eher aus einer Welt, der wo ganz anders etwas entstehen zu lassen, ist vielleicht das Schönere und die bessere Beschreibung oder passendere. damit ich überhaupt in so einer Situation, jetzt sitze ich da vor einer versammelten Truppe und merke gerade, okay, wow, ich weiß es gerade auch nicht. Und das Spannende an der Sache ist, dass ich dann darauf zurückgreifen kann, je mehr ich es eigentlich in Anführungszeichen trainiere, ne?
Ja, genau. Und ich finde im Übrigen das Wort investieren total passend an der Stelle. Weil wir investieren an der Stelle, wo wir auch Invest von anderen Aspekten abziehen. Wir können nicht alles gleichzeitig machen. Diese Dinge brauchen Zeit, denen müssen wir eine Priorität geben. Das muss uns wichtig sein. Und das ist ein Invest. Das ist ein Invest von Energie, das ist ein Invest von Zeit, von Geld. Und das ist gut so. Das ist ein Signal davon, dass wir einen bestimmten Entwicklungsprozess in uns eine Wichtigkeit geben, und es hat eine Auswirkung, wenn wir das machen. Und ich finde das Invest eigentlich wirklich ganz gut an der Stelle.
Den würde ich ganz gerne nochmal mit einem, diesen Begriff Invest, der jetzt eigentlich auch erst so entstanden ist, würde ich ganz gerne nochmal mit einem Satz verbinden, den man in Anführungszeichen auch bei dir lesen kann, wo du nämlich sagst, wir haben alles in uns, was wir für den nächsten Schritt brauchen, aber manchmal nicht für die ganze Reise oder nicht für die ganze Reise. Mhm. Das heißt also, dann geht es ja eher um Mikroinvest, also immer erstmal schauen, okay, wo ich quasi die Kapazität, die Energie für den nächsten Schritt. Man muss das Ding nicht immer riesengroß machen, was ja wahrscheinlich auch manchmal so ein Thema ist, ne? Also
Leute, ja, ja.
Oder das kennt man ja auch selber. Ah ja, hier, wir beschäftigen mich mit Veränderung und Transformation. Machen wir das Ding mal riesengroß, wo du dann denkst, okay, schon beim Durchdenken merkst du schon, wie die Energie weggeht, weil du denkst, okay, das klappt eh nie. Also könnte man fast sagen, mach's wieder kleiner, ne? So irgendwie überleg erstmal. Oder
genau.
Was ist damit gemeint?
Naja, der Satz lautet tatsächlich, dem kommt kein manchmal vor. Da steht, wir haben alles in uns, was es braucht für den nächsten Schritt, aber nicht für die ganze Reise. Und auch wenn das paradox klingt, die Frage nach dem, wo die ganze Reise endet, wird eben häufig als Kompensationsmechanismus benutzt, um den ersten Schritt nicht zu gehen. Also als Vermeidungsstrategie. Und zwar in jeglichem Kontext. Und in Komplexität gibt es niemanden, der das beantworten kann. Der Punkt ist aber, sind wir wieder bei der Frage, um was mache ich jetzt? Naja, was taucht denn in dir auf jetzt gerade? Wo zieht es dich hin? Was ist dein Impuls? Was möchtest du denn mit dem, was wir hier besprochen haben, gerade machen? Und da drin liegt ein Frustrationselement, an dem wir nicht vorbeikommen.
Mhm.
Weil wir müssen umdenken, wie wir in uns Sicherheit generieren. Diese gewohnte Art und Weise, den Schritt nur zu machen, wenn ich weiß, dass ich am Ende da ankomme, das ist leider vorbei. Und ich kann aber eine ganz unmittelbare Erfahrungsreferenz bekommen, wenn ich mich mal darauf einlasse, wie das ist, so einen Schritt zu gehen. Und dann ist es eben nicht was, also dann ist es auch in der Erfahrung verankert. Das wiederum gibt es Prozessvertrauen, und Prozessvertrauen wächst. Und je mehr ich davon habe, desto weniger muss ich diese Sicherheitsfrage stellen. Und das ist effizient. Das heißt also, es ist nicht nur schön, sondern es ist auch wirksam und es ist auch effizient. Es spart Zeit. Es spart viele, viele Stunden, wo ich an der falschen Stelle mich verausgabe. Es spart mir Dinge, die ich nachher wieder zurücknehmen muss, weil ich sie einfach nur aus einer Unsicherheit sage und nicht, weil ich bei mir war und so weiter. Also da liegt total viel drin.
Ich könnte fast gerade die Arme heben, weil ich an der Stelle total mitgehe, weil wie gesagt, jetzt mal immer eher mal den Bezug zu Business-Kontext, die sogenannte Produktivitätsfrage, ja immer gerechnet wird. Und das, was du gerade ja beschrieben hast, ist ja eigentlich ein Satz, man könnte sagen, trust the process, also vertraue auf den Prozess. Also wenn du ihn, und das ist natürlich sinnvoll gestaltest, ich finde sinnvoll ist immer noch ein schönes Wort dabei, weil es gibt ja auch Prozesse und zumindest in meiner Wahrnehmung, wo man eben drauf schaut und denkt, okay, hier wird klar, hier haben Leute irgendwas Komplexes versucht, in irgendwas Kompliziertes reinzupressen. Und da ist meistens für mich nämlich die Sinnfrage eine ganz gute. Da merkt man nämlich meistens relativ schnell, dass irgendwie alles totaler Schwachsinn ist, was man da irgendwie gerade versucht, so deterministisch prozessual eindeutig abzubilden. Und was du gerade sagst, ist quasi die ultimative Formel, nämlich für, wie du schon sagst, Effizienz und Produktivität oder Wirksamkeit, wonach ja alle immer streben. Und dass auch hier, und das finde ich fast sogar wie so eine Art schöne Klammer, eigentlich das Veränderungsparadox sich total schön zeigt. Und zwar in seiner nahezu besten Übersetzung. Dass je mehr, und hier entsteht ja sogar auch wieder, hier taucht wieder der Begriff Vertrauen auf. Also je mehr es uns gelingt, einen gemeinsamen Prozess, und das muss ja jetzt nicht immer nur Kästchen malen sein, gelingt zu halten und zu moderieren und irgendwie auch darin stattzufinden, umso höher ist wahrscheinlich das Vertrauen. Das wäre ja fast wieder eine ganz einfache Formel, wenn man es jetzt mal sehr runter reduziert so formulieren würde, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob es eine Formel ist, aber ich weiß, dass es in meiner Erfahrung oder in der Erfahrung von Menschen, die ich begleite, sich so zeigt und so entwickelt. Und gleichzeitig kann es nicht missionarisch eingesetzt werden. Weil ich finde das ganz schön, die Brené Brown, die so viel über Scham und Vulnerabilität geschrieben hat. Wenn ich das richtig erinnere, hat sie mal gesagt, dass sie so über den Laufe der Zeit gelernt hat, Feedback nur noch von Menschen entgegenzunehmen, die auch in der Arena sind. Sie meint damit, aus meiner Sicht, Menschen, die wissen, was es heißt, sich dieser Praxis zu widmen, mit dem Maß an Vulnerabilität, was dazu gehört, das zu machen. Und dann kann man sich auch fruchtbar austauschen. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Wort Effizienz. Es ist vermutlich verschenkte Zeit, missionarisch mit der Begeisterung umzugehen gegenüber Menschen, in denen ich nicht wirklich eine Bereitschaft fühle, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Das ist auf der einen Seite, finde ich, irgendwie gerade ein ganz schönes Schlusswort. Und auf der anderen Seite lässt es uns auch ein bisschen mit der Frage zurück. Ich würde sogar fast sagen offen. Okay, das heißt also, ist dann vielleicht eher Konsequenz nochmal so ein weiterer Aspekt? Im Sinne von, wenn du sagst, okay, ich stelle fest, die Resonanz ist gerade irgendwie oder kann so nicht entstehen. Und dann ist es wahrscheinlich sogar gerade besser, ich weiß gar nicht, wenn ich sage abbrechen, kann man sowas, weiß ich nicht, aber zumindest nicht in irgendeinen pädagogisch-missionarischen Auftrag sich zu erteilen, dass man jetzt, und jetzt mal sehr salopp formuliert, irgendwie alle retten muss und irgendwie dabei begleiten muss, dass sie jetzt so wahnsinnig fürchterlich erleuchtet werden, wenn sie mir irgendwie gegenüber sitzen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Genau, und da verausgaben sich ja Helfer und HelferInnen, dass sie in Resonanzprozesse gehen, in denen es keine wirkliche Wechselseitigkeit auf Augenhöhe gibt und wo es eigentlich gut tun würde, sich mehr Erlaubnis für Selektivität zu geben. Also, dass ich, wenn ich schon mit so viel Investment, Herzblut und mir so einen Weg gehe, dann darf ich mir auch herausnehmen, dass in bestimmten Kontexten mich dem nicht zu widmen, mich dem nicht auszusetzen. Und einfach zu sagen, hier möchte ich nicht. Ja.
Was für mich die ultimative Übersetzung von dem Begriff Empathie ist, das heißt also empathisch nicht nur für andere, sondern auch für meinen inneren Raum im Sinne von Selbstfürsorge. Und wenn ich merke, ich habe gerade offensichtlich die Kapazitäten nicht dafür, dann, wie sagt man so schön, gehe in Frieden, dann ist das wahrscheinlich der bessere Satz, als sich eben daran abzuarbeiten.
Ja.
Tobias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich habe irgendwie zumindest meine Wahrnehmung, und habe die stille Hoffnung, dass es den Zuhörern genauso geht. Wir haben irgendwie das ganze Thema Veränderungsparadox irgendwie schön umflogen. Wir haben uns einmal von oben angeguckt, sind aber auch irgendwie noch mal eingetaucht und haben, wie ich finde, zwei, drei Aspekte einfach mal hier so hingelegt. Und auch hier, glaube ich, darf ich für uns beide sagen, wir haben beide keinen missionarisch-pädagogischen Auftrag an der Stelle, sondern wir laden einfach Menschen ein, damit in Resonanz zu gehen. Ob es passiert oder nicht, können wir nicht mehr beeinflussen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, ja. Danke dir für das Gespräch.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das fast schon Faszinierende nicht zu verstehen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.